Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Das ist die Botschaft von Ostern. Die vier Evangelien berichten etwas unterschiedlich von den Osterereignissen. In kleinen Nuancen weichen sie voneinander ab, aber im Wesentlichen und im Eigentlichen sind sie eins. Wir wollen uns heute Morgen an Lukas halten und wir wollen von Lukas hören, was die Frauen, die sich am ersten Tag der Woche aufgemacht haben zum Grab Jesu, was diese Frauen erlebt haben. Lukas 24, 1 bis 11. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie noch im Morgengrauen zum Grab und brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten. Da fanden sie den Stein weggewälzt vom Grab. Als sie aber hineingingen, fanden sie den Leichnam des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, während sie ratlos dastanden, dass auf einmal zwei Männer in blitzendem Gewand zu ihnen traten. Voller Furcht neigten sie das Gesicht zur Erde, und die Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Denkt daran, wie er zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände von sündigen Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den Elfen und allen anderen. Es waren dies Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen Frauen, die mit ihnen waren. Sie sagten es den Aposteln, denen aber erschienen diese Worte wie leeres Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Die Frauen, das sind die Mutigen. Die haben bis zuletzt bei der Kreuzigung ausgeharrt. Sie waren dabei und haben von Ferne zugesehen. Die Männer, die sind schon geflohen. Und diese Frauen, die haben auch gesehen, wohin Josef von Arimathäa den Leib Jesu in das Grab legte. Nun kommen sie am Sonntagmorgen, nach dem Sabbat natürlich, am frühen Morgen, das ist ja der erste Tag der Woche, zum Grab. Der Stein ist weggewälzt. Sie gehen in dieses Felsengrab hinein, aber da ist niemand. Sie fanden den Leib von Jesus nicht. Das haben sie nicht erwartet. Das konnten sie sich auch nicht erklären. Aber dann traten zwei Männer mit glänzendem Gewand zu ihnen und sagten: Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Ein kleiner Tadel ist da nicht zu überhören. Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Luther hat dieses Wort, er ist auferweckt worden, übersetzt mit er ist auferstanden. Beide Worte kommen im Neuen Testament vor. Auferweckt werden und auferstanden. Beide kommen auch hier in unserem Abschnitt vor. Anistemi und Egeiro, auferstehen und auferweckt werden. Beide Worte bezeichnen die gleiche Sache, wie die zwei Seiten von einer Münze. Auferstehen, das ist das, was der Mensch tut. Und das ist das, was menschlich wahrnehmbar ist. Die Grundbedeutung von Auferstehung heißt Aufstehen. Das tun wir jeden Morgen. Wir schlafen und dann erwachen wir und wir stehen auf aus eigenem Antrieb. Auferweckt werden, das ist das, was Gott tut. Die Grundbedeutung ist Aufwecken. Wenn unsere Kinder tief schliefen und sie hatten einen frühen Termin, dann mussten wir sie aufwecken. Ein Toter kann nicht von sich aufstehen. Er braucht jemand, der von außen eingreift. Das ist Gott. Nur Gott hat die Kraft und die Macht dazu. Auferstehung sagt uns, das ist kein natürlicher Vorgang wie das Erwachen der Natur im Frühjahr. Auferstehen ist Auferweckung, es ist eine Tat Gottes. Und das wird dann im Neuen Testament immer wieder betont. Gott hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und damit hat sich Gott zu seinem Sohn Jesus gestellt. Der Judas, der hat ihn verraten. Petrus hat ihn verleugnet. Die Jünger, die sind schon geflohen. Im Hohen Rat, da wurde er angespuckt und ins Gesicht geschlagen. Die römischen Soldaten trieben ihren Mutwillen mit ihm. Sie setzten ihm eine Dornenkrone auf, bekleideten ihn mit einem Purpurmantel und die Menge am Kreuz, die sagte, komm, steig doch vom Kreuz herunter, wenn du kannst, du bist ja Gottes Sohn. Und Jesus selbst hat am Kreuz die Worte gesprochen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt greift Gott ein. Da, wo die Not am tiefsten ist und niemand etwas ausrichten kann, da erweist er seine Macht. Er weckt Jesus von den Toten auf. Und so stellt sich Gott zu seinem Sohn. Er hat ihn vor allen Menschen beglaubigt durch die Auferstehung der Toten. Und weil sich Jesus zu seinem Sohn stellt, wird klar, dass Jesus kein gewöhnlicher Wanderprediger war, kein Versager, kein Angeber, kein Idealist und kein Schwärmer, sondern er ist mehr. Er ist, wie es der römische Hauptmann bei der Kreuzigung erkannte, er ist wirklich Gottes Sohn. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, ihn so sterben sah, sagte er, ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und er hat ihn erhöht, er hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus, er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesus ich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich kann mich gut an meine Sonntagsschulzeit erinnern. Da wurden uns die Geschichten von Jesus erzählt. Oder wie Paulus sagen würde, Jesus wurde uns vor Augen gemalt. Und das tun ja auch die Evangelien. Und ich kann mich erinnern, dass wir uns darüber freuten, dass wir einen so mächtigen und starken Herrn haben. Und wir haben miteinander ausgetauscht, was Jesus und uns vor Augen gemalt, was Jesus wirklich alles kann. So haben wir uns damals über Jesus gefreut, wenn wir die Geschichten von ihm gehört haben. Und Jesus hat ja einmal gesagt, wir sollen werden wie die Kinder. Und ich denke, wir wollen auch als Erwachsene diese Freude an unserem Herrn bewahren. Er ist Herr. Er ist Herr. Von den Toten auferstanden ist der Herr. Jedes Knie wird gebeugt, jeder Mund bezeugt, dass Jesus Christ ist Herr. Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Ist das nur Tadel oder doch etwas mehr? Es ist Wirklichkeit. Jesus lebt. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist der Lebende, der Lebendige. Kürzlich habe ich einen Film gesehen, da kam die große Buddha-Statue in Tokio vor. Überlebensgroß, mächtig ist der Buddha da. Wenn man in sein Gesicht schaut, weiß man nicht, was denkt er eigentlich, was geht in seinem Inneren, in seinem Kopf vor, was hat er für Gedanken. Er sitzt einfach da und ist stumm. Jesus lebt. Er ist nicht stumm. Wir können mit ihm reden. Und wir wissen auch, was er für Gedanken über uns hat. Denn auch er kann reden und er sagt es uns in seinem Wort. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, spricht der Herr. Gedanken zum Heil und nicht zum Unheil, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Jesus gibt uns Zukunft und Hoffnung, weil er lebt und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, Gott hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Das ist unsere Zukunft und unsere Hoffnung. Aber was ist schon Hoffnung? Die einen sagen, Hoffnung ist Vertröstung auf das Jenseits. Andere sagen, Hoffnung ist Opium fürs Volk, um das Volk etwas zu beruhigen, um die schwere Situation durchzuhalten. Paulus aber sagt, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, haltet an am Gebet. Seid fröhlich in der Hoffnung. Die Hoffnung ist eine Grundkonstante in unserem Leben. Es ist wie so in einem tiefen See oder im Meer. Unten, ganz unten, ist das Wasser konstant, ruhig, hat immer dieselbe Temperatur. Oben auf dem See, auf dem Meer, da geht es auf und ab. Da gibt es eben Hochs und Tiefs wie in unserem Leben. Und da sagt Paulus dazu, seid geduldig in der Bedrängnis. Haltet stand, lasst euch von dem nicht niederdrücken. Ihr habt ja unten die Hoffnung, die bleibt auch, wenn es oben auf und ab geht. Und ich denke, dass uns diese Hoffnung auch immer wieder in schwierigen Zeiten des Lebens fröhlich werden lässt. Und haltet an am Gebet, bleibt mit Gott verbunden, mit eurem Herrn. Donnerstag habe ich die Zeitung gelesen und da ist mir eine Todesanzeige in die Augen gesprungen. Nach erfolgreicher Operation bist du an unerwarteten Komplikationen gestorben. Die Hoffnung auf die Auferstehung bei der Wiederkunft Jesu trägt uns durch die schwere Zeit. Und seit Jesus von den Toten auferweckt ist, seit er lebt, gibt er auch uns Leben und gibt er auch uns diese Hoffnung. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Einige kennen vielleicht noch diesen alten Chorus, er lebt, mein Herr und Heiland lebt. Als Siegesheld von Golgatha ist er den Seinen nah. Er lebt und bald erweist er sich als Herr und König aller Welt. Er lebt mit ihm auch ich. Der Bea gibt uns mal den Ton an, dann singen wir wie zu früheren Zeiten eben einfach a cappella. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den Elfen und allen anderen. Wir können uns das vorstellen. Da hat jemand etwas erlebt und auch wenn wir etwas Besonderes erleben, dann möchten wir das anderen Menschen mitteilen. Die Bibel sagt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das müssen wir anderen erzählen. Und das tun eben auch die Frauen. Sie gehen zu den Jüngern, zu den Elfen und zu den Aposteln und teilen ihnen das mit. Denen aber erschienen diese Worte wie leeres Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Das ist ein rechter Dämpfer für die Frauen. Wenn das heute in der Zeitung stehen würde, von den Menschen des 21. Jahrhunderts, dann könnten wir das verstehen. Aber dass das in der Bibel von den Jüngern gesagt wird, sie glaubten ihnen nicht, sie hielten diese Worte wie leeres Geschwätz. Heute glauben etwa 70% der Menschen nicht mehr an eine Auferstehung von Jesus Christus. Aber dass jetzt das von den Jüngern gesagt wird, sie sind Menschen wie du und ich. Offenbar brauchen sie etwas Zeit, um das Ganze fassen zu können. Und Jesus kommt ja ihnen entgegen. Jesus erscheint ihnen. Jesus begegnet jetzt den Jüngern, zuerst den Emmaus-Jüngern, dann allen anderen. Das Johannesevangelium erzählt uns die Geschichte von Thomas. Thomas war das erste Mal, als Jesus den Elfen erschien, nicht dabei. Und er glaubte auch nicht, als die Jünger ihnen sagten, sie hätten Jesus gesehen. Thomas gehörte zu den Menschen, die da sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Ich glaube nur das, was ich sehen kann, was ich ergreifen kann, was ich erfassen kann. 8 Tage später erscheint Jesus wieder den Jüngern und Thomas ist dabei. Und Jesus geht direkt auf Thomas zu und er geht auch auf Thomas ein und sagt zu ihm, leg deinen Finger hierher und schau meine Hände und strecke deine Hand aus und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Nein, Thomas hat den Finger nicht gehoben in diesem Moment. Er stand da und antwortete, mein Herr und mein Gott. Aber dann sagt Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist unsere Situation. Wir waren wie Thomas nicht dabei, als Jesus den Jüngern erschien. Wir haben ihn nicht gesehen. Die Auferstehung kann nicht verifiziert werden. Es war niemand bei der Auferstehung dabei. Die Auferstehung kann nicht als geschichtliches Ereignis festgehalten werden wie das Kreuz. Wir können sie so wenig beweisen, wie wir Gott nicht beweisen können. Niemand hat Gott je gesehen. Wir haben keine Beweise, dass es Gott gibt. Und wir haben keine Beweise für die Auferstehung. Die Auferstehung gehört einer anderen Welt an, der neuen, jenseitigen Welt. Wie wollen wir denn diese andere Welt mit unseren menschlichen Worten und mit unserem irdisch begrenzten Verstand beschreiben? Das ist mir aufgefallen, jetzt ganz wieder neu, dass die Frauen und die Jünger im Neuen Testament, die haben uns die Auferstehung nicht erklären wollen. Es gibt keine Erklärungen. Und die wollten auch die Auferstehung nicht beweisen, sondern die Menschen im Neuen Testament, die haben die Auferstehung bezeugt. Wir haben Jesus gesehen. Jesus ist auferstanden. So bleibt uns eben nur der Glaube. Mit unserem Verstand kommen wir nicht weiter. denn er macht den Verstand der Verständigen und die Weisheit der Weisen zunichte. Also wir haben jetzt nur den Glauben und die Aussage von Jesus: Selig ist, wer mich nicht gesehen und doch glaubt. Im Glauben können wir das festhalten. Im Glauben verbinden wir uns mit Jesus. Im Glauben halten wir seine Hand fest, die er uns entgegenstreckt. Und im Glauben umklammern wir ihn. So wie es in einem Lied heißt: Jetzt halte ich den umklammert, der meine Sünden trug. Deshalb lädt uns das letzte Lied jetzt ein, zu glauben. Und wir dürfen das einander zusingen. Glaube, glaube und vertraue. Glaube wider allen Schein. Glaube, glaube und vertraue. Glaube und der Sieg ist dein. Ich werde noch beten zum Schluss und ich bitte euch, aufstehen dazu. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus auferweckt hast. Du hast ihn nicht im Tod gelassen, du bist mächtiger als der Tod. Du hast ihm Leben gegeben, neues Leben. Dafür danken wir dir, Jesus, dass wir in dir einen lebendigen Herr haben. Dass wir wissen, wenn wir reden, du hörst uns. Und du gibst uns auch Antwort durch dein Wort und durch deinen Geist. Danke, dass wir von jetzt an die lebendige Hoffnung dürfen haben, dass an mir werden leben. Und danke, dass die Hoffnung uns begleitet in unseren Tief und Ab vom Leben, in unseren Höch und Tiefs, wo gibt. Die Hoffnung, die bleibt bestehen. Sie wankt nicht und wir dürfen uns freuen, dass wir dir dürfen hören und dass wir dereinst auch bei dir werden sein. Wir wollen dich dafür anbeten, dich loben und preisen. Amen.